Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Sehnenstark. Heute wieder mit Lasse und mir. Lasse, erstmal moin.
Moin.
Hello, hello. Wir sprechen heute über ein Thema, wo wir uns ausnahmsweise mal nicht hundertprozentig einer Meinung sind, beziehungsweise sogar so ein kleines bisschen konträr in Anführungszeichen. Wir sprechen heute über das Thema In-Season, also Sehnenprobleme In-Season behandeln, beziehungsweise therapieren. Und die Frage natürlich, die Frage aller Fragen, vor der viele Angst haben: Muss ich mit meinem Sport aufhören oder nicht? Kann ich meinen Sport weitermachen oder ist es zwingend notwendig, eine komplette Pause zu machen? Das wollen wir mal auseinanderpflücken. Das heißt, diese Folge ist vor allem für diejenigen geeignet, die selber eben Sehnenprobleme haben, Patella- oder Achillessehne in unserem Fall, und wissen wollen, ob sie mit dem, mit dem Training komplett pausieren müssen, mit ihrem Sport komplett pausieren müssen oder ob das nicht notwendig ist. Und passend dazu, könnte es nicht passender sein, wurde mir jetzt mehrfach eine Sportmeldung reingespült, wurde mir geschickt, dass der gute Min-Jae Kim von Bayern, Verteidiger von Bayern, mit Achillessehnenschmerzen mehrere Wochen ausfallen wird. Und dass natürlich, sie das Ganze eben jetzt mit Belastungssteuerung machen wollen, beziehungsweise weiß ich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Aber das ist sehr, sehr, sehr passend zu unserem Thema, denn der wird ja wahrscheinlich eher nicht aus dem Trainingsbetrieb rausfallen, aber aus dem Spielbetrieb offensichtlich schon. Und das wäre natürlich auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, was da bei Bayern hinter den Kulissen passiert. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal von Leuten von Bayern eben auch mitbekommen, dass die sich da nicht so hundertprozentig einig sind immer, was so der Medical Stuff, also was so die Athletiktrainer, Physiotherapeuten und dann aber auch eben die Vereinsbosse so von oben so sagen. Deswegen wird das auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie die das Ganze handhaben. Was denkst du, wie die es machen werden? Ist es eher eine Sache von, wird weiter spielen und versuchen eben das Schmerzlevel zu drücken? Was denkst du?
Nee, also wenn sie das schon so als Meldung rausgeben, wird er definitiv nicht spielen. Denn das, ich sag mal, das Umschreiben in der Presse mit wird mehrere Wochen ausfallen, deutet darauf hin, dass er auf jeden Fall nicht spielt. Klar ist, dass es anders als im Amateursport ist, dass der jetzt nicht komplett aus dem Trainingsbetrieb entfernt wird, beziehungsweise wahrscheinlich eher jetzt erstmal Individualtraining, Kraftraumtraining und so weiter verordnet bekommt. Mittlerweile ist da Bayern mit Sicherheit auch ein bisschen anders aufgestellt als noch vor 10 Jahren, was all diese Sachen angeht. Sie haben jetzt ja auch tatsächlich leider Gottes, also nicht, dass ich Bayern-Fan bin, aber ich fühle mit den Leuten, die es haben, einige Kandidaten dann schon gehabt mit Leon Goretzka, mit Joshua Kimmich, obwohl Joshua Kimmich wahrscheinlich eher eine Quad-Tendinopathie haben wird als eine Patellasehnen-Tendinopathie, so wie ich das jetzt rausgelesen habe zumindest. Und wenn man sich seine Krankenakte anguckt, dann würde das auf jeden Fall mehr Sinn ergeben. Und der Tatsache geschuldet, dass er jetzt gegen Leverkusen auch schon gespielt hat. Also da wird auf jeden Fall irgendwie eine andere Form von Störung vorliegen, vielleicht sogar PFP. Schlussendlich ist es aber auch egal. Jedenfalls haben sie damit leider Gottes einige Erfahrungen machen müssen. Meine sogar, dass Henry, genau, er ist sein Bruder übrigens. Nee, Quatsch, Herbie ist sein Bruder. Harry Kane tatsächlich auch kurzzeitig mit Achillessehnenproblemen ausgefallen ist, wenn ich mich recht entsinne. Es muss relativ am Anfang gewesen sein. Zumindest ist das auch mal so ein bisschen durchgesickert. Zurück zu Min-Jae Kim. Also wie gesagt, wir sprechen darüber, ja, ob wir jetzt eine komplett konträre Meinung haben, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir werden da ja gleich drüber sprechen, inwieweit wir da auseinander liegen oder nicht. Aber zu Min-Jae Kim, ja, Individualtraining verordnet. Denke mal, dass die auch erkannt haben, okay, allein des Schmerzbildes und wahrscheinlich von auch Leistungsdaten, wenn sie gesehen haben, dass da einfach momentan nicht viel möglich ist. Da gehört natürlich im Profisport noch einiges dazu. Also wenn dann gesagt wird, okay, da muss jetzt wirklich mal pausiert werden, dann wird es so in dem Kanal sein, dass die Jungs nicht mehr wirklich gehen können nach dem Spiel.
Ja, das davon gehe ich auch auf jeden Fall stark aus. Da wurden ja auch immer mal wieder Meldungen rausgegeben, beziehungsweise haben ja Spieler auch bestätigt, dass sie mit dem einen oder anderen Schmerzmittel oder mit der einen oder anderen Spritze, die das Ganze vielleicht auch so ein bisschen betäubt haben, gespielt haben. Quittung kriegt man natürlich dann in den meisten Fällen ja danach. Und wenn man dann eben raus ist, dann ja, wird es wahrscheinlich schon relativ saftig sein, weil einfach so ein bisschen Schmerzen werden die wahrscheinlich nicht akzeptieren, dass jemand da dann komplett mit einer offiziellen Meldung auf jeden Fall da raus sein wird.
Eben, also das ist ja eben nochmal so eine Sache, wenn du sagst, okay, ja, guck mal, nehmen dich ein bisschen aus dem Trainingsbetrieb raus, zu gucken, dass du dann ein bisschen dosierter eingesetzt wirst. Das wird ja meistens so im Hintergrund gemacht, aber wenn dann schon eine Pressemeldung mit rausgeht, dann ist eigentlich klar, dass derjenige dann dementsprechend auch nicht spielen wird und auch absolut nicht spielfähig ist. Und da schließen wir ja sozusagen so ein ganz bisschen den Bogen zu den beiden Themenfeldern, obwohl ich ja auch gesagt habe, das gehört eigentlich irgendwie auch zusammen. Also auf unserer imaginären Liste, also auf meiner imaginären und Nils physischen Liste, waren das zwei separate Themen, aber Nils hatte sich dann auch dazu entschieden, dass wir das gut und gerne mal zusammenfassen können, dieses In-Season-Therapie, und das wäre es ja jetzt in dem Fall mit Minjae Kim. Obwohl ich den, das wäre vielleicht sogar vom Zeitpunkt schon so ein Tipping-Point, ne, wo man jetzt sagen könnte, okay, muss jemand eventuell mit seinem Sport aufhören oder kann man es in Season noch therapieren, wenn jetzt die Meldung draußen ist, dass er länger nicht spielen kann. Also, weißt du, was ich meine?
Nee.
Okay. Naja, die In-Season-Therapie, da geht man ja davon aus, dass dem Medical Staff klar ist, dass diese Person so eine Art von Verletzung hat. Und dann versucht man das natürlich, solange es möglich ist, irgendwie zu therapieren, währenddessen die Saison irgendwie noch läuft. Das haben wir jetzt ja auch das eine oder andere Mal schon mitbekommen. Wollen jetzt den Verein nicht nennen und auch die beiden Spieler des Vereines nicht nennen, aber kurz Kontakt gehabt und witzigerweise gestern auch nochmal kurz Kontakt gehabt. Dem Kollegen geht es auf jeden Fall auch wieder gut. Das ist eine sehr gute Nachricht gewesen, natürlich auf jeden Fall. Aber dann ist trotzdem dem Medical Staff halt klar, okay, das könnte zu einem Problem werden, gerade wenn wir viele Spiele hintereinander haben, wenn wir sehr intensive Spiele hintereinander haben. Und der andere Punkt ist ja, wenn solche Sachen dann plötzlich auftreten. Das kann ich natürlich jetzt aus der Ferne absolut nicht beurteilen, ob klar war, dass Minjae Kim schon vorverletzt ist an der Achillessehne. Das klingt für mich erstmal nicht so. Also, dass das so allen klar war, dass da ein Problem akut besteht oder wieder aufflammen könnte, weil ich nicht glaube, dass gerade in der Rotationsmaschine von Bayern München das dann so weit gekommen wäre, dass jemand jetzt tatsächlich wochenlang ausfällt mit eben diesem Schmerzbild. Dann wäre es so gewesen, dass man es moderiert. Ist bei Mats Hummels ja bei Dortmund auch so gewesen. Da war ganz klar, okay, der hat Patellasehnenprobleme, auch akuter Natur. Weiß ich tatsächlich so ein bisschen aus einer anderen Richtung, weil ein ehemaliger Spieler von uns, nämlich ein guter Freund von Mats Hummels, ist, dass derjenige, also dass Mats Hummels schon starke Schmerzen nach den Spielen hatte und dass da aber schon klar war, schon über Monate und Jahre hinweg, dass er dieses Problem hat. Deswegen denke ich, dass es jetzt hier bei Minjae Kim so das erste Mal so heftig aufgetreten ist. Wollte jetzt hier keinen Monolog halten, aber das meine ich nur, das
Aber
ist für mich so ein
wolltest du trotzdem
feiner,
dann machen?
wollte ich trotzdem mal, ja. Das ist für mich aber trotzdem ein feiner Unterschied. Ja, also in der In-Season-Therapie und ob man damit aufhört. Ich glaube, vielleicht kam es da auch, dass du meintest, dass wir da irgendwie divergierende Positionen eventuell einnehmen. Für mich hängt es stark damit zusammen, wie groß das Problem insgesamt ist und wie ist das Auftreten dieses Problems. Ja, also ich meine, auch nochmal reduziert, und vielleicht kann das jemand nachempfinden, der gerade Patella- oder Achillessehnenschmerzen hat. Es gibt ja so einen kleinen Forecast, da hat man immer mal wieder so ein Spannungsgefühl und vielleicht auch so ein bisschen so einen latenten Schmerz. Und irgendwann kommt es halt dazu, dass der Sport halt einfach so wehtut, dass man ihn nicht weiter ausführen kann. Und bei mir war es ja dann auch ein Ereignis sozusagen, dass ich gesagt habe, okay, das geht nicht, weil ich ausgewechselt werden musste nach 20 Minuten, da ich einfach nicht mehr laufen konnte. Also es ging halt wirklich einfach nichts mehr. So, und das ist ja für mich dann sozusagen das erste Mal das Auftreten dieser Art von Verletzung, die mich so daran gehindert hat, aufgrund der Schmerzen und aber auch aufgrund der Bewegungseinschränkung, dass ich meinen Sport zu dem Zeitpunkt nicht weiter ausführen konnte. Anders ist es dann danach gewesen, als man in die Therapie aktiv eingestiegen ist und dann auch eine gewisse Kapazität sich schon erarbeitet hatte in der Zeit, in der man eventuell keinen Fußball jetzt in meinem Fall spielen konnte, aber trotzdem während der spezifischen Fußballbelastung immer mal wieder Schmerzen hatte. Das ist für mich ein Unterschied, um das vielleicht nochmal so zu beschreiben.
Ja, so ergibt das ja auch Sinn. Auf jeden Fall.
Okay.
Gut. An der Stelle nochmal ein kurzer allgemeiner Hinweis. Wenn dir unser Podcast gefällt, wenn dir die Folgen gefallen, wenn dir das schon mal weitergeholfen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Auf Spotify kann man das in der App machen. Wenn du mehrere Folgen schon gehört hast oder wenn du eine Folge schon gehört hast, einfach auf die Sterne klicken. Natürlich würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen. Wie gesagt, wenn dir unser Inhalt einfach schon weitergeholfen hat. Dann an der Stelle auf jeden Fall weiter im Text. Wir können ja vielleicht einfach mal ganz, ganz kurz anreißen, was die aktuelle Forschungslage dazu sagt, was man machen kann seitens der Übungen und worüber ich vorhin auch gar nicht nachgedacht hatte. Wir haben ja auch einen aktuellen Case gehabt, den wir einfach hätten einbringen können, aber da haben wir jetzt, habe ich vorher im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht. Egal. Also erstmal die Research. Was sagt die an der Stelle? Was die Belastungssteuerung angeht, gar nichts. Also da gibt es meines Wissens nach nicht wirklich irgendwie was einem irgendwie schlauerweise sagt, mach das so oder mach das so. Das wird natürlich auch eine sehr, 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 sehr individuelle Kiste sein, wie viel jemand verträgt, wie lange die Schmerzen erhöht sind, wie das Schmerzlevel insgesamt ist. Also da wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein, irgendwie zu sagen, so und so lange sollte Pause sein zwischen einzelnen Einheiten oder so und so viel kann jemand machen oder das ist irgendwie in deinem Rezept. Das ist wahrscheinlich auch einfach einer der Gründe, weshalb wir da sehr, sehr viel Erfolg haben, weil wir einfach sehr viel Erfahrung jetzt eben dadurch haben, dass wir schon mit über 120 Leuten da zusammengearbeitet haben insgesamt und davon ja eben auch einige waren, die eben noch oder die dann schon wieder gespielt haben oder noch gespielt haben und wie sie betreut haben. Deswegen, das ist ja die eine Sache. Aber ja, was die Research hergibt, ist eigentlich nur, dass wir in der Season nicht auf schwere exzentrische Übungen setzen sollten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das würde ich mal behaupten, trifft vor allem auf die Patellasehne zu, weil da schwere exzentrische Übungen häufig dann eben damit assoziiert werden, dass man dann eben die einbeinige Kniebeuge auf ein Schrägbrett vorgeschlagen bekommt und die eben machen soll, die halt eben an sich schon einfach ein sehr hohes Loading für das Kniegelenk an sich auch bedeutet und für die Sehne an sich auch bedeutet und für den Quadrizeps nicht ganz so viel. Und die Übung an sich einfach sehr, sehr provokativ ist. Und natürlich, wenn deine Sehne einfach permanent abgefuckt ist weil du sie halt einfach permanent malträtierst durchs Training, durch Spiele und so weiter, dann ist so eine provokative Übung halt natürlich nicht gut geeignet. Andere Sachen wären da wahrscheinlich besser und auch okay geeignet. Je nachdem aber natürlich, wie derjenige das auch verträgt. Also sprich, vielleicht so, also Beinstrecker, Beinpresse, solche Sachen wären da wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Aber auch da gab es letztens eine sehr, sehr gute Podcast-Folge von Jake Tura, der hier auch schon zu Gast war, mit David Gray, wo sie auch darüber gesprochen haben, auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Patella- und Achillessehne, was die Trainingsmodalitäten angeht und Trainingsmethoden angeht. Und da waren sie sich auch beide einig, dass wahrscheinlich das Kniegelenk eben an sich, also die Sehne plus Kniegelenk an sich, einfach auch ein bisschen sensibler reagiert als die Achillessehne auf eben sehr, sehr hohes Loading, sodass quasi, wenn man eben jetzt sehr, sehr schwere Exzentrik macht, also so wie es eigentlich ursprünglich auch gedacht war, dass man mit beiden Beinen zum Beispiel mit dem Beinstrecker hochgeht und dann mit einem Bein runter ablässt langsam, also ein Gewicht auch nutzt, was man nicht mit einem Bein konzentrisch, also aufwärts bewegen kann, dass das einfach für das Kniegelenk an sich auch einfach eine zu hohe Belastung bedeutet und dann das Gelenk, also so im Sinne eines patellofemoralen Schmerzsyndroms auch einfach ein bisschen mehr abgefuckt ist und nicht nur die Sehne und das bei Achillessehnenschmerzen eher funktioniert mit beidbeinig Wadenheben hoch, einbeinig runter, langsam exzentrisch. Und das trotzdem mit hohem Gewicht. Kannst du das so ein bisschen, also mit deiner eigenen Achillessehne auch bestätigen?
Würde ich absolut genauso bestätigen. Da muss man aber nochmal differenzieren. Ich hatte ja mit Porschen, bei Ansatz wird es wahrscheinlich anders aussehen. Also bei Ansatz würde ich jetzt nicht unbedingt dem stattgeben, dass die Range of Motion und gerade der Zug dann extrem sein sollte, gerade in Season, weil einfach dann die Belastungen, wie du eben schon sagtest, die Spitzenbelastungen dann aus Training und oder Spiel kommen. Und wenn man da dann auch noch wieder drauf kloppt, ist, kannst du auch nochmal wahrscheinlich eine stärkere Reaktion hervorrufen. Was eine Mid-Portion angeht, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich für meinen Teil habe auf Eccentrics gerade in Season, als ich noch Schmerzen hatte, extrem gut reagiert. Also das war, habe ich teilweise sogar an Spieltagen morgens bin ich ins Studio gegangen und habe das gemacht und hatte einen Instant Schmerzreduktion sofort, instant und sofort, ja, perfekt, lasse. Jedenfalls hat es mir geholfen
Instant
und
Pain
hat
Relief.
auch, ja, genau, und hat auch dazu geführt, dass ich am Mittag oder Nachmittag, je nachdem, wann das Spiel war, definitiv auch länger schmerzfrei spielen konnte. Gibt aber auch Klienten oder Leute jetzt in meinem Umfeld, die ähnliche Probleme hatten, die darauf nicht super angesprochen haben, die dann eher über Isometrics gearbeitet haben in Season. Ich glaube allerdings, dass das auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie viel man allgemein eh schon gemacht hat, also wie hoch die Kapazität einfach ist. Das heißt also, wir wissen ja auch, dass eine Sehne über die Zeit mehr Zug einfach braucht, also um sich noch weiter anzupassen. Das hattest du mit dem Frank ja auch nochmal dezidiert auseinandergenommen. Also hier vielleicht nochmal der Hinweis auf die Folge
Falk.
mit Falk, Entschuldigung, natürlich Falk
Mehrsmann,
Mersmann.
ja.
Genau. Da nochmal den Hinweis auf diese Folge. Wer da gerne reinhören will, geile Folge. Hat mir selber auch nochmal extrem viel gebracht, mich da in diese Berliner Methode reinzuarbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist das. Na, das, was Falk und du besprochen habt, ist quasi das, was man auf zellulärer Ebene sieht und das, was man aus der Erfahrung dann auch quasi extrahieren kann und sagen kann, okay, ja, wer dann schon ein bisschen mehr Kapazitäten aufgebaut hat, das scheint es auch so zu sein, dass dann etwas heavigere Load im Sinn von größerer Range of Motion ein bisschen besser helfen kann, auch in Season.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis an der Stelle. Allgemein gesprochen, eigentlich wollte ich ja das Research-Thema jetzt einfach zusammenfassen, das haben wir jetzt natürlich sehr grandios nicht geschafft, aber um das mal eben allgemein zu sagen, Heavy Eccentrics eher provokativer in Season und deshalb eher Long-Duration ISOs, also lange Haltezeiten bei isometrischen Übungen besser geeignet, bei der Patellasehne. Vor allem würde ich sagen, bei der Achillessehne nicht zwangsläufig so. Bei der Patellasehne dann halt eher sowas wie ein Spanish Squat oder ein Wandsitz oder halt eben einbeiniges Halten am Beinstrecker. Bei der Achillessehne auf den Zehenspitzen einfach nur so halten, wird viel zu wenig Last sein. Das heißt, das muss man auf jeden Fall dann schon mit Zusatzgewicht machen. Entweder dann zum Beispiel an der Multipresse mit einem Zusatzgewicht an sich oder an der Beinpresse oder an der Wadenmaschine an sich. Das wären so die Möglichkeiten da, aber das, wie du gesagt hast, kommt auf jeden Fall sehr, sehr stark darauf an, wie viel Kapazität man da sich da schon erarbeitet hat. Und natürlich auch, wie man generell mit dem Krafttraining vertraut ist oder eben nicht. Für viele Leute wird wahrscheinlich mit Patellasehnenproblemen so in-season schon ganz gut helfen, vor dem Spiel, vor dem Training direkt Isometrics zu machen, wenn es ihnen einen Schmerzreduktion gibt, also wenn es diesen analgesischen Effekt hat. Genau, das mal so dazu. Dann, ja, wann muss man mit dem Training aufhören? Wann muss man mit dem Sport aufhören? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die viele Leute umtreibt. Ich hatte gerade gestern wieder eine Nachricht im Postfach von jemandem, der sich nicht getraut hat, ein Gespräch bei uns auszumachen, weil der Mensch der Meinung war oder gedacht hat, die Annahme getroffen hat, dass wir auf jeden Fall ihr den Sport verbieten würden, wenn wir über eine Zusammenarbeit sprechen. Und das ist ja eben auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, wenn man eben in dieser Situation ist, dass man noch den Sport machen kann, dann muss man mit Sicherheit nicht zwangsläufig den Sport aufhören. Nur da kommt es ja eben dann sehr, sehr auf das Ziel drauf an. Wenn das Ziel eben ist, schmerzfrei zu werden, also die Schmerzen komplett loszuwerden, dann kann es, also dann ist es häufig notwendig, auf jeden Fall mal die Belastung zu reduzieren, wenn die Belastung zu hoch ist und einfach der einzelne Reiz quasi zu groß ist für die Sehne und die Schmerzreaktion dann, sagen wir mal, so 2, 3, 4 Punkte hochgeht, vielleicht dann eben auch nicht nur 24 Stunden anhält, wie es ja dann eben meistens ist, weil das hängt ja häufig zusammen, also diese Schmerzausprägung danach und eben dann, wie lange das Ganze erhöht ist, und dann eben vielleicht auch 2 oder sogar 3 oder 4 Tage erhöht ist, dann wird dieser Schmerzreiz wahrscheinlich zu hoch sein, als dass man es schaffen kann, die Schmerzen deutlich zu reduzieren oder komplett loszuwerden. Sind wir uns da einig?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich sage ja, so weit liegen wir da gar nicht auseinander. Ich habe das ja versucht, vorher irgendwie nochmal ein bisschen abzugrenzen. was du jetzt eben nochmal zusammengefasst hast. Also natürlich, es geht halt schon darum, was für eine Zielstellung die Person am Ende hat. Da geht es ja aber immer drum, egal worüber wir reden. Im Sport geht es immer um die Zielstellung, die eine Person dann hat. Wir haben ja auch aktuelle Beispiele, wo das halt hervorragend funktioniert. Also Volleyball, Laufen, Rugby funktioniert schon, dass man das in Season dann versucht, sogar noch, also die Kapazität zu erhöhen auf der einen Seite. Und trotzdem den Schmerz zu reduzieren. Aber, das ist ein großes Aber, wenn man auf diesem Niveau, das man halt vorher eingenommen hatte, bevor man eben die Schmerzen entwickelt hat, weitermachen möchte, dann muss man damit rechnen, dass erstens die Zeit, in der man sich rehabilitieren muss, sehr, sehr viel länger dauert. Und man muss damit rechnen, dass es teilweise auch einfach sehr, sehr schmerzhaft ist. Auch in den Spielen oder vor allem in den Spielen und in den Trainingseinheiten. Das sind diese zwei Abers und das sind große Abers, ne? Also ich meine, jeder, der unter diesen Schmerzen schon mal sportlich sich betätigt hat, weiß, dass das nicht kein Geschenk ist und vor allen Dingen am nächsten Tag kein Geschenk ist. Und das ist etwas, was man dann auch einfach kommunizieren muss. Also das ist ja, wir können das zwar sagen, deswegen sage ich ja, nötig ist es nicht. Ist es oft ratsam? Ja, auf jeden Fall. Also damit aufzuhören, ne? Also mein Rat wird immer sein, wenn jemand reinkommt und mich fragt, mu muss ich damit aufhören? Dann würde ich immer zurückfragen, kannst du denn damit aufhören? Wenn die Person dann ja sagt, dann sage ich ja, auf jeden Fall, weil ne, das wird halt einfach die Rekonvaleszenzzeit halt verkürzen. Und auf der anderen Seite ist es nötig, wahrscheinlich eher nicht.
Genau, je nach Kontextstellung eben. Wobei, also muss man ja auch sagen, also, und das ist ja nochmal ganz, ganz wichtig, wir haben das ja ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen mehr darüber gesprochen, dass auch die Symptome ja sehr, sehr davon abhängig sind, oder also die Reha davon abhängig ist, aber eben auch die Symptome davon abhängig sind, in welchem Stadium man sich da befindet. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie in genaue Phasen das Ganze unterteilen. Da gibt es ja verschiedene Modelle, also für diejenigen, die vielleicht eher Physios oder Trainer sind, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigt haben, so das Continuum-Model von Cook und so weiter. Aber da wollen wir gar nicht so danach gehen, sondern eben eher schauen, wie hoch ist das Schmerzlevel an sich? Wie stark ist die Schmerzreaktion? Wie stark sind die funktionellen Einschränkungen und wie stark ist man einfach auch im Alltag dann im Prinzip eingeschränkt? So, das sind so die Hauptkriterien dafür, um zu beurteilen, ob jemand eben ja weitermachen kann, in Anführungszeichen, also ne, ob es realistisch ist, dass derjenige eben auch seine Schmerzen reduzieren kann. Dazu muss man vielleicht eben auch nochmal sagen, so Faktoren, die da mit Sicherheit auch noch mit reinspielen. Wenn jemand noch gar keine Erfahrung im Krafttraining hat und einfach gar kein Krafttraining für seine Sehne bis jetzt gemacht hat, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, dass die Schmerzen runtergehen können in der Season, auch einfach deutlich höher, wenn man es eben gut schafft, ja, ein bisschen mehr Stimulus reinzugeben, beziehungsweise den Quadrizeps in dem Fall bei meiner Patellasehne oder eben die Wade im Falle von der Achillessehne eben ein bisschen mehr zu trainieren, dem ein bisschen mehr Kapazität zu geben. Das ist natürlich eine Sache, die muss man sehr, sehr gut jonglieren. Da braucht man viel Erfahrung dafür, damit man das Ganze nicht einfach weiter überlastet. Das haben wir auch diverse Male erlebt bei Leuten, die zu uns gekommen sind, die das probiert haben und gesagt haben, ich hab jetzt hier Krafttraining dazu gemacht, du erzählst mir, Krafttraining ist so wichtig, ich kicke aber noch und jetzt ist es aber irgendwie deutlich beschissener. Oder ich habe erst Schmerzen entwickelt, seit ich Krafttraining dazu genommen habe. Das sind ja auch so Sachen. Und das ist natürlich auch Belastung am Ende, die man nicht einfach wegdiskutieren kann, ne? Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn einfach das Potenzial oder wenn jemand eben noch keine Erfahrung im Krafttraining hat, dann ist das Potenzial, dass eine gewisse Schmerzreduktion eher stattfindet, wahrscheinlich nochmal höher als jemand, der schon einiges dafür gemacht hat und da vielleicht trotzdem Fehler gemacht hat. Bist du da mitgehen?
Ja, auch. Also wie gesagt, ich sag ja, wir sind da
Nee,
nicht
das
so
war
weit
jetzt gar keine
auseinander.
Sache, um jetzt hier so einen Showdown irgendwie
Nein, ich
rauszuspielen.
weiß. Also nein, ich gehe da auf jeden Fall mit und ich glaube, also was ich da wahrscheinlich noch anmerken würde, ist, es gibt ja auch konkrete Beispiele, die wir da hatten, dass Fußballspieler, den wir hatten, dem dann ständig gesagt wurde, naja, als die Schmerzen dann wieder runter waren, ja, dann fangen wir jetzt mal an mit Laufen. So, das war der erste Einstiegspunkt. Weil das ist halt einfach nicht der Einstiegspunkt. Oder ganz oft nicht der Einstiegspunkt. sondern da versucht man natürlich andere Bewegungen zu finden, die artverwandt sind vom Fußballsport, die man viel besser skalieren kann dann am Ende des Tages, und den nicht sofort einfach wieder 5 Kilometer einfach so random laufen schickt auf eine gewisse Pace. Also das kann man alles machen, aber den Einstiegspunkt muss man halt viel, viel sauberer wählen dann in dem Fall. Und deswegen sage ich, dass es nicht zwingend nötig ist, gänzlich mit dem aufzuhören, was man halt eigentlich machen will. Es wird mit Sicherheit irgendwo einen Einstiegspunkt geben. Ob der dann sofort funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Aber nochmal, es wird nicht nötig sein, die Belastung zu reduzieren. Ist auf jeden Fall nötig. Das ist ja logisch, weil offensichtlich hat es ja mit der gegebenen Belastung nicht funktioniert. Und ne, wir wissen alle von Albert Einstein, Definition von Wahnsinn, ist halt, ne, immer
Wobei,
das Gleiche zu
das
tun.
ist, kann man ihm wohl gar nicht zuordnen, habe ich jetzt letzt erst wieder gesehen. Ich habe das ja auch häufig schon gesagt so,
Ja,
aber
ne?
scheinbar hat er das gar nicht so gesagt. Scheiße, ne?
Ja, wir sind, was soll man machen? Wir sind da sind wir jetzt keine Experten, was das angeht. Aber ihr wisst, was ich, oder du weißt, was ich damit sagen will, ist, ne, immer das Gleiche zu versuchen und dann damit mit einem anderen Outcome zu rechnen, ist halt einfach borniert, würde ich schon fast sagen, wenn nicht sogar dumm. Und deswegen gibt es da mit Sicherheit irgendwelche Einstiegspunkte, die man wählen kann. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Da haben wir natürlich die Erfahrung jetzt mittlerweile gemacht, dass wir das sehr, sehr gut finden können. Auf der anderen Seite, und da erinnere ich mich immer gerne an diesen Podcast, das habe ich hier auch schon ein, zwei, drei Mal gesagt, dass es auch eine gewisse Wohlfühlzone bei Athleten gibt. Und das müssen jetzt nicht zwingend Spielsportler sein, sondern vor allen Dingen auch Individualsportler. Wenn du die zu langsam laufen schickst, egal ob wie jetzt die Metriken da sein werden. Aber wenn du die zu langsam laufen schickst, haben die auch hinterher größere Schmerzen entwickelt als bei ihrer gewohnten Pace. Und das ist auch normal, weil logischerweise die Zugkräfte auch auf die Sehne sich an die Gegebenheiten gerne anpassen, an die sie am meisten halt ausgesetzt sind. Und nochmal, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, dass man bei gewisser Kapazitätshöhe auch eine gewisse Zuglast einfach benötigt, um sie weiterhin anzupassen, ist auch etwas, was jetzt für uns logisch ist, aber vielleicht für euch da draußen natürlich dementsprechend völlig unlogisch in dem Fall, dass eventuell eine höhere Last dementsprechend ein besseres Outcome haben kann, auch was die Schmerzgenese angeht, nicht nur was die funktionellen Anpassungen hat. Und um es noch weiter rund zu machen, das hattest du mit dem Falk auch und auch mit Jake, glaube ich, kurz diskutiert. Was heißt diskutiert, sondern bei Jake war es ja jetzt letztens auch nochmal zur Sprache gekommen im Podcast, auch ein paar Slidern. Dass wir auch wissen, okay, und das ist vielleicht das, was auch Trainer, die jetzt zuhören, wissen sollten. Gerade diese hochdynamischen Sachen im Training, nehmt die Jungs und Mädels da einfach raus. Also, das ist halt nicht unbedingt nötig, mit denen jetzt noch extra Plyos zu machen, wenn sie eh schon unter Schmerzen leiden. Vor allen Dingen, weil wir wissen, dass es gar keinen so riesigen großen Effekt auf die Rekonvaleszenz der Sehne haben wird, sondern dass eben diese Belastung nur in einem gewissen Spektrum, man sieht immer meine Finger nicht, deswegen ist es komplett blöd,
Ja, lasse
hier
Zeit, die
irgendwelche
ganze Zeit willst du.
Mini-Sachen zu machen. Also, weil das einfach nur in sehr kleinem Spektrum der Sehne stattfindet, also diese Anpassung der Belastung und dass wir halt, genau, und dass wir halt eben gerade was die Zugkraft angeht, wahrscheinlich ganz anders arbeiten müssen oder beziehungsweise eher im Krafttraining angesiedelt sind, was die Arbeit angeht.
Ja, also ja, du, ich bin da doch ganz bei dir. Das
Ja, das
sagst du
war jetzt
hier,
auch.
du musst mir das jetzt hier ein, zwei, dreimal schon
Nein,
sagen. Ich
nein.
bin da doch ganz bei dir. Das ist auch tatsächlich ein Thema, also gerade so Schrittlänge, Schrittfrequenz, gerade bei Läufen und so weiter. Da gibt es ja auch diverse Leute, die eben sagen, man soll Läufer in ihrer Wohlfühlpace laufen lassen. Ist kein Problem, das macht ruhig die Flasche auf. Das wird ja nicht aufgenommen hier, ne? Der
Man wird ja
Sound.
wohl noch mal ein ordentliches Bier trinken dürfen während des Podcasts.
Wollte gerade sagen, nicht vor vier, ne? Nein, aber
Irgendwo
das
ist bestimmt schon vier.
ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auf jeden Fall nochmal besprechen wollte und da auf jeden Fall gucken möchte, dass ich den Tom Goom in den Podcast bekomme. Der ist Running Physio, schreibt ganz viel für Physio Network und ist da auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Ansprechperson. Vielleicht schaffen wir das an der Stelle. Aber du hast jetzt schon eh schon ein bisschen vorausgegriffen und hast schon so ein bisschen so ein paar ja, angefangen, die Methoden zu teasern, mit denen man das Ganze noch ein bisschen besser modulieren kann. Wobei über die ISOs hatten wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Und das wollen wir als nächstes auch tun, würde ich sagen. Also so auch so ein paar pragmatische Beispiele vielleicht eben auch mit den Leuten, mit denen wir da gearbeitet haben. Also, Genau, fangen wir mal an. Da gibt es einen schönen Spruch mit, ich glaube, entweder vom Felix Kade oder vom Sebastian Schäfer, von einem von den beiden Kollegen, die einen extrem guten Podcast haben, bei dem ich ja letzt auch zu Gast war, den Rehab und Performance Podcast, also eher für Physios und Trainer geeignet, aber der ist absolut exzellent für diese Themen. Und der sagt immer einen Spruch, den mir in dieser Sekunde aus meinem Hirn rausgefallen ist. Perfekt. Wahnsinn.
Ja, kann ich auch nicht helfen. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Insofern sind wir da jetzt ein bisschen aufgeschmissen.
Guck mal, jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Aber Dankeschön an mein Hirn an dieser Stelle, dass wir wieder vergessen haben. Nein, und er hat gesagt, es gibt, also gerade bei einer Tendinopathie, also bei so einer Sehnenüberlastung, ist es nicht nur wichtig, was man macht, im Sinne von welche Übungen, welche Maßnahmen man einleitet und so weiter, sondern eben auch, was man nicht macht. AKA, was man weglässt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir hatten ja jetzt eben gerade einen Rugby-Nationalspieler aus Österreich, der in der tschechischen zweiten Liga Rugby spielt, die wohl sehr, sehr hoch angesiedelt ist, was Rugby angeht, wie wir gelernt haben. Und die sich gerade da im Aufstiegskampf befinden und da wohl sehr gute Chancen haben. Mit dem ich immer mal wieder über die letzten ein, zwei Jahre so zusammengearbeitet habe im Sinne einer kurzen Beratungssession sozusagen und der sich jetzt eben seit letztem Jahr Oktober in unsere Hände begeben hat, um ihn quasi zu coachen, der eben nicht mit seinem Sport aufhört, sondern eben gesagt hat, okay, er möchte die Season auf jeden Fall spielen und wir sollen ihm helfen, da möglichst schmerzfrei durchzukommen. Und und eine der ersten Sachen, deswegen wollte ich da die Überleitung auch zu dem nehmen, die ich ihm geraten habe, als ich seinen Trainingsplan gesehen habe, war, wirf alles an unnötigen dynamischen Belastungen raus, was du da drin hast. Weil er hatte immer noch viele Knöchelsprünge, viele Landungen, viele Sprünge und sowas einfach in seinem Trainingsplan drin. Und das ist einfach exzessives Volumen und exzessive Belastung für die Sehne, die man natürlich, und das ist ganz wichtig, wir sprechen ja hier von Leuten, die Schmerzen haben an ihren Achilles- oder Patellasehnen. Also der gute Mann hatte übrigens auch an der Achillessehne Probleme, hatte da auch eine Ruptur auf der einen Seite und die andere Seite ist eben noch schmerzhaft, deswegen war er bei uns. Aber wir sprechen hier von Leuten mit Schmerzen, das heißt, das gilt natürlich nicht für alle anderen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das irgendwie nicht missversteht. Aber für diese Leute ist es einfach sinnvoll, möglichst alles, was man an exzessivem Volumen, gerade plyometrischer Natur, Sprünge, Hops und so weiter, einfach rauswirft. Weil schlussendlich, wenn man es runterbrechen möchte, auf was ist das Wichtigste für sportliche Performance, dann ist es am Ende die sportliche Belastung selbst des jeweiligen Sports. Wenn du, und das sagen wir als Athletiktrainer, muss man vielleicht einfach dazu sagen, wenn du besser werden willst im Fußball, dann ist es, natürlich kannst du dann Krafttraining machen und für manche Leute ist das auch unter Umständen der Schlüssel, aber für die allermeisten wirst du besser im Fußball, wenn du mehr Fußball spielst. Natürlich bewusst, du arbeitest, musst an deinen Schwächen arbeiten und da nicht einfach nur wundervoll die ganze Zeit nur Bolzplatz kicken, aber wahrscheinlich selbst dann wirst du trotzdem einfach besser, wenn du mehr diesem Sport ausgesetzt bist. Und deswegen die spezifischste Belastung für deinen Sport, auch für deine Sehne bei deinem Sport, ist eben der Sport selbst. Und dann brauchst du eben nicht noch zusätzlich irgendwelche plyometrischen Übungen, wenn du eben eh schon Sehnenprobleme hast. Das heißt, das ist so der allererste Teil, den man sehr, sehr easy modifizieren kann, den eben Leute, die noch ein bisschen ambitioniert sind, eben falsch machen. Dann gilt es natürlich auch da, das müssen jetzt nicht zwangsläufig auch plyometrische Sachen sein, sondern auch andere Übungen, gerade im Krafttraining, die Schmerzen triggern, rauswerfen oder modifizieren. Sprich, gerade wenn das eben sowas ist, wie, was wir vorhin gesagt haben, schwere Eccentrics, wie jetzt eben so eine einbeinige Kniebeuge auf dem Keil, wo man das Knie mega weit nach vorne schiebt. Es hat einen Grund, weshalb wir das ja als Schmerzprovokationstest benutzen und wir haben das ja schon des Häufigeren erwähnt, dass das nicht so unbedingt die sinnvollste Übung ist. Aber solche Sachen, wenn die eben noch zusätzlich Schmerzen triggern, dann werf die raus, weil das ist einfach nur ein zusätzlicher Reiz für die Sehne an der Stelle, den wir nicht brauchen, weil wir haben ja eben schon die sportliche Belastung an sich. Das mal so dazu. Also das sind die Sachen, die man weglassen kann von vornherein, die einen da einfach nicht weiterbringen. Jetzt haben wir aber natürlich ja in den meisten Fällen die Situation, dass man über die Woche hinweg eben mehrfach trainiert und dann eben ein Spiel am Wochenende hat und grundlegend ist natürlich auch das Spiel wahrscheinlich eben die wichtigste Belastung was das angeht. Das heißt, wir wollen erstmal schon mal schauen, dass wir rund um das Spiel natürlich auch die Belastung irgendwie reduzieren oder vielleicht sogar komplett cutten, ne? Das heißt, natürlich ist es dann nicht sinnvoll, wenn du sonntags Spiel hast, dass du dann samstags nochmal laufen gehst, wenn du weißt, dass das die Schmerzen triggert. Das ist dann nichts, was irgendwie uns da in irgendeiner Weise weiterbringt. Wenn man dann eben eher noch Ausdauer trainieren will, dann eher mit irgendeiner Maßnahme, also mit irgendeinem Ausdauerprogramm oder Gerät, was eben die Schmerzen nicht triggert. Sprich, wenn es die Achillessehne ist, vielleicht eher auf ein Bike gehen oder auf ein Assault Bike, auf ein Ski-Ergo, auch wenn das natürlich nicht eins zu eins das gleiche ist und natürlich Laufbelastung wichtig und sinnvoll ist und man das nicht komplett ersetzen kann. Aber wir sprechen ja hier gerade davon, wie man das Ganze in irgendeiner Weise so managen kann, dass die Schmerzen vielleicht runtergehen, weggehen, im besten Fall oder einfach vor allem nicht mehr werden, so man dann eben in der Season noch drin bleiben kann. Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch sinnvolle Maßnahmen. Und dann gilt es ja auch, das ist vielleicht einfach ganz wichtig, gerade für die Kicker, die entweder alles trainieren oder komplette Sportpause machen. Ihr dürft euer Training auch zwischen den Zeilen quasi anpassen und einfach mal ein bisschen weniger machen. Das kann sein, dass man vielleicht nicht das komplette Abschlussspiel mitmacht. Es kann sein, dass man vielleicht die Sprints weglässt oder die Richtungswechsel, die harten weglässt, die unnötigen Linienläufe, was auch immer es ist. Also Sachen, die eben die Sehne noch mal mehr triggern, bevor man jetzt irgendwie sagt, ich höre jetzt komplett auf, ich mache jetzt komplett Pause und dann macht man komplett Pause, macht auch kein Krafttraining mehr und dann steigt man wieder ein und es wird dann direkt wieder beschissen, ne? Das heißt, erstmal so an den Schrauben so ein kleines bisschen drehen und nicht alles direkt über den Haufen werfen. Das wäre so mal das Nächste. Das ist natürlich auch wieder eine ganz wichtige Sache, die ihr bitte, bitte natürlich unbedingt mit eurem Trainer abklärt, weil sonst Lasse wird innerlich schon so ein bisschen wütend, weil er selber Trainer ist und dann eben, wenn jemand das von sich aus einfach nur so beschließt und nicht abklärt, dann ist das natürlich nicht gut. Dementsprechend natürlich ganz wichtig, den Trainer damit ins Boot zu holen und zu sagen, dass man es das eben so managen muss, weil es einfach, und da kann man ja auch so ein bisschen das Totschlagargument nehmen, wenn du willst, dass ich spiele, wenn du meine Leistung brauchst, dann muss ich das eben jetzt ein bisschen managen. Da kann ich nicht einfach die ganze Zeit voll weiter draufkloppen, weil es wird schlechter, wenn ich das so mache. Wenn du willst, dass ich spiele und wir das managen wollen, dann musst du mir ein bisschen die Freiheit geben, dass ich an einzelnen Stellen das eben weglassen kann. Und so hat es unser Rugby-Spieler ja auch gemacht dann.
Genau. Ich meine, klar ist auch, und das wird wahrscheinlich einige auch interessieren, es ist ein gewisser Social Pressure, gerade wenn wir über Sportarten reden. Und jetzt in dem Fall halt, wenn du einer der besten Spieler bist, dann kannst du dir das wahrscheinlich ein bisschen einfacher rausnehmen, als wenn du jemand bist. Und das hatten wir ja auch schon, dass jemand, der gerade aus der A-Jugend quasi entlassen wurde, um im Herrenbereich dann Handball zu spielen, der sozusagen in dieser Zwickmühle stand. Nicht, dass er nicht talentiert genug ist, aber er war halt noch nicht ganz etabliert in der Mannschaft und wollte eigentlich natürlich zu jedem Training, um sich zu beweisen, um halt Spielzeit zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ging das halt nicht. Ne? Und dann ist es natürlich auch in unserer Sorgfaltspflicht, dann auch zu sagen, okay, dann müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann gehst du erstmal nicht zum Training. Auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht unser Ansinnen ist und das vielleicht auch gar nicht so nötig in allen Facetten ist. Aber das gehört halt auch dazu, weil ihr seid ja nicht nur einfach ein biomechanisches System, das wir versuchen irgendwie zu modellieren, sondern da gehört natürlich auch eine gewisse Art von sozialer Komponente, psychologischer Komponente und natürlich auch eine gewisse Spur von Egoismus dazu. Also das darf man immer nicht vergessen. Wir machen das ja, was wir machen, ja nicht einfach aus Altruismus unseren MitspielerInnen gegenüber, sondern weil wir das selber gerne machen wollen. Und da muss man an der einen oder anderen Stelle die Leute dann noch mal einfangen und sagen, okay, dann vielleicht nicht. Weil wenn wir dann in die Bredouille kommen, dass du dann doch das Abschlussspiel komplett mitmachst, obwohl wir es eigentlich anders besprochen haben, haben wir so eine gewisse Unkontrolliertheit in der Art und Weise, wie wir eigentlich trainieren lassen wollen in Season. Das ist jetzt alles Amateur- beziehungsweise gehobener Leistungssport. Im Rugby natürlich dann auch ja, halb professioneller Sport. Wenn es dann um Profisport geht, ist es nochmal eine andere Geschichte. Da hast du halt natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Da kommt dann auch mit noch ein paar anderen Sachen dazu, aber hast nochmal andere Möglichkeiten, die Leute dann einzufangen, weil das deren Beruf ist. So, die verdienen damit halt Kohle und da hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Handhabe, um zu sagen, Kollege, wenn du
Du,
weiterhin
du,
Geld
du.
damit verdienen willst, dann solltest du das vielleicht so machen, wie wir es vorgeschlagen haben und nicht so, wie du es machen willst.
Absolut. Aber dann da genau dazu haben wir ja auch mit einem Profisportler, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, damals dem, kann man ja den Namen nennen, der hatte, also hat er auch, ne, das öffentlich so gemacht, deswegen ist das ja vollkommen okay. Verein muss man vielleicht nicht unbedingt dann an der Stelle preisgeben, aber der gute Henrik, mit dem wir zusammengearbeitet haben, bei dem war das ja eben auch genau das der Fall, dass die Belastung da nicht gut genug gesteuert wurde und gerade die Sachen, die wir jetzt genannt haben, eben nicht eingehalten wurden, nämlich dass er so solche Situationen hatte wie montags Individualtraining mit Richtungswechseln, Sprints und so weiter, logischerweise dann dienstags dann eben Schmerzreaktionen seiner Patellasehne und dienstags hätte man ihm dann halt eher Pause beziehungsweise Krafttraining geben müssen, aber Pause auf jeden Fall von dynamischen Belastungen und dann hieß es, ah, okay, jetzt, ne, heute ist mehr schmerzhaft, du kannst jetzt kein Individualtraining machen mit Sprints, Richtungswechseln und so weiter und Balltraining, dann geh doch laufen, dann mach doch mal deinen Lauf und ich glaube, es waren ja irgendwie so 5 Kilometer Läufe oder sowas oder 7 Kilometer irgendwie sowas, auf die eh schon, ja, irritierte, provozierte Sehne drauf und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, dieses Weglassen dann, weil das eben dann jedes Mal dafür sorgt, dass die Sehne wieder einen Schmerzreiz abbekommt und sich meistens dann eben auch die Schmerzreaktion einfach noch weiter verlängert. Also wenn sie jetzt nach diesem Individualtraining dann einfach nur auf, sagen wir mal, in 1,5 Tagen auf Baseline wieder runtergegangen wäre, wenn man die Sehne einfach in Ruhe gelassen hätte oder vielleicht in dem einen Fall noch ein bisschen Isometrics draufgepackt hätte, also vielleicht einfach nur noch ein bisschen Halteübungen, dann kann es eben sein, dass wenn man dann nochmal mit was draufhaut, was jetzt vielleicht gar nicht eben so provozierend ist wie die ursprüngliche Aktivität logischerweise, weil das Laufen nicht ganz so schlimm ist für die Sehne, schlimm in Anführungszeichen, provozierend ist für die Sehne. Aber dann kann es eben sein, dass das nicht 1,5 Tage dauert, sondern vielleicht 2 Tage oder vielleicht sogar 2,5 Tage. Und dann befinden wir uns halt eben häufig, und das war ja auch eine Sache, weshalb er aus diesem Kreislauf nicht rausgekommen ist, in dieser Spirale drin, dass wir halt, dass wir immer wieder Reize auf die Sehne geben, die sehr, sehr groß sind, die Sehne offensichtlich noch nicht ganz so verkraften kann, aber der Sehne eben auch nicht zwischendrin die Zeit gibt, zu regenerieren, die Schmerzen runterkommen zu lassen, sondern immer zwischendrin mit, in Anführungszeichen, unnötigen Sachen wie diesen Läufen und sowas eben dann wieder draufzuhauen und so das Schmerzlevel einfach auf einem gewissen Level bleibt. Und das können In-Season dann eben solche Sachen sein, wie wir es jetzt beschrieben haben, eben Training plus Läufe oder Training plus Athletiktraining oder Individualtraining und sowas, plus Krafttraining, solche Sachen, also alles, was die Schmerzen in irgendeiner Weise triggert. Das kann aber eben auch sowas sein, wie ein Klient, den ich hatte, der Bodybuilder war und von seinen Sachen alles so richtig gemacht hat. Da ging es jetzt nicht um Season oder also In-Season oder Off-Season, sondern der einfach von seinem Training das Ganze schon von den Übungen, Übungsauswahl und Tempo und so weiter alles richtig gemacht hat, der aber einfach zu viel Gewicht verwendet hat und das deswegen das Schmerzlevel nicht runterging. Also solche Sachen kommen da halt auch dazu. Also das kann eben auch daran liegen, ne? Weshalb das Schmerzlevel nicht droppt. Genau, das mal so dazu. Was können wir noch modulieren? Was haben wir noch für Möglichkeiten, Lasse? Was kann man alle noch zusätzlich machen? Soll ich Massagepistole nehmen? Soll ich Blackroll nehmen? Soll ich dehnen? Soll ich Eispray? Soll ich die in die Kryokammer lassen? Was mache ich?
Auf jeden Fall. Alles. Zusammen. Gleichzeitig.
Rollen in der Kryokammer. Mit
Oh
Eispray.
Gott. Ja, und Injektionen. Jedenfalls, ja, was kann man zusätzlich machen? Also klar, meine, die Leute, die den Podcast jetzt schon regelmäßig verfolgen, was soll ich da jetzt großartig drumherum
Da ist
sammeln? Also,
neue Hörer dazugekommen,
ja,
die
ich kann die
das
neuen
jetzt
Leute
voll
auch
ernst nehmen.
abholen, gar kein Problem. Also die Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte, ist tatsächlich so ein bisschen auf seine Regeneration achten und damit meinen wir die großen Sachen, seinen Schlaf optimieren, auch wenn es wahrscheinlich landläufig vielleicht ein bisschen hier und da übertrieben wird. Also ihr sollt jetzt hier kein, wie heißt das, Biohacking betreiben, sondern es geht, ja, heißt das so, ne? Jedenfalls, sondern einfach nur ausreichend schlafen. Also wer nur 5 oder 6 Stunden in der Nacht schläft, hat auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Auf der anderen Seite halt sich vernünftig ernähren. Es sind alles keine Sachen, die jetzt irgendwie Magie erfordern. Klar gibt es ein paar Supplemente, die auch wir hier und da empfehlen, aber alle Zusatzsachen müssen hier auch mit Sinn und Verstand eingesetzt werden. Also wem die Blackrolling-Kram keine Ahnung, des vorderen Oberschenkels für sein Patellasehnenproblem gut tut, der kann das natürlich gerne machen, solange er nicht auf der Sehne rumrollt oder andersrum. Wer seine Wade ausrollen möchte nach dem Training, da nicht auf der Achillessehne rumrattert, der kann auch das tun. So, ne? Das ist alles kein Thema. Oder wer einen guten Zugang zur Kryokammer hat, warum nicht? Oder halt auch die, oh fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von diesen wunderbaren Hosen,
Ach, du
die
meinst diese,
Profis,
ja,
diese Kompressionshosen.
naja, nee, also du meinst
Ja.
diese Sleeves, die man sich so drüber packt, ne, oder? Was meinst, oder?
Nee, ich meine, also diese richtigen Hosen, die auch nochmal Sauerstoff in die Muskulatur pumpen sollen,
Die sich
dieses
so
Ganze so richtig
aufblasen.
auf, ja, genau.
Ja, genau, ja, ich weiß nicht,
Ja.
wie die heißen. Ja.
Also wenn ihr da Zugang zu habt, macht das. Ne?
Wenn es
Alles,
euch
was
gut
hilft,
tut.
wenn es euch gut tut, ja. Also ich sage ja, alles, was der Regeneration dann offensichtlich hilft, das kann man zusätzlich definitiv noch machen. Es wird aber keine Wunder bewirken. Es kann dazu führen, in Season, gerade wenn man wirklich einen hohen Load halt auch hat, dass das ein bisschen besser moderiert, also die Schmerzen. Ja, es kann sein, dass dann vielleicht für 5 Minuten länger schmerzfrei geht und es ist ja erstmal ein Gewinn. Vielleicht, um es nochmal rund zu machen, weil wir die Frage irgendwie ja doch nicht so richtig beantwortet haben und diejenige, die jetzt dich angeschrieben hat und Angst davor hatte, dass wir irgendwas verbieten. Also generell, wir verbieten nichts, sondern wir versuchen nur aufzuzeigen, was der optimalere Weg wäre, um einfach diese Reha so schnell wie möglich zu absolvieren, weil das unser, ja, eigentlich schon unser Firmencredo ist, wie wir arbeiten wollen. Und natürlich haben wir jetzt viel auch drum herum geredet, so von wegen, ja, können die Leute dann noch spielen oder nicht? Ja, geht vereinzelt. Ist es sinnvoll? Wahrscheinlich eher nicht. Geht schneller, wenn man diese Belastung, die schlussendlich die Schmerzen am deutlichsten triggern, erstmal weglässt, ist auf jeden Fall besser und dann geht die Reha mit Sicherheit auch schneller, weil wir viel sauberer arbeiten können oder wenn du jetzt nicht bei uns bist, du selbst sauberer arbeiten kannst. Das heißt, generell verbieten wir das nicht. Wir empfehlen die Reduktion der Belastungsspitzen definitiv, um das vielleicht zusammenzufassen.
Genau, also wir versuchen natürlich, das ist ja ganz wichtig eben, wir versuchen natürlich jeden so gut es geht im Training zu halten, aber das ist halt eben immer eine Sache, die einfach im Einklang mit den Zielen stehen muss. Und das ist ja vor allem, das ist ja die Krux dabei. Also das ist ja eben auch die Sache, wenn wir mit Leuten arbeiten, natürlich würden wir auch Leute permanent durch die Season betreuen, wenn das ausgemachte Ziel, was wir mit den Leuten haben, eben ist, dass sie einfach nur einfach, dass wir es schaffen, die Schmerzen eingedämmt zu halten, also auf dem Niveau zu halten, vielleicht eben leicht zu droppen, also leicht zu reduzieren. Das ist ja eben auch das, was ich Leuten sage, wenn sie mich fragen, ob das Coaching parallel zur Season Sinn ergibt. Und dann sage ich immer, es ist einfach nur eine Sache von deinen Zielen. Wenn du den Schmerzen komplett loswerden willst innerhalb vom Coaching-Zeitraum, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, je nachdem, wie hoch dein Schmerzlevel ist, dass wir die Schmerzen, dass wir das Training entweder reduzieren oder du zumindest bereit dazu bist, das Training zu reduzieren oder gegebenenfalls eben auch komplett wegzulassen. Wenn du sagst, nein, das möchte ich nicht, dann ist es meistens eben nicht in diesem Zeitraum möglich, das Ganze zu machen. Aber natürlich betreuen wir eben auch Leute, denen das vollkommen bewusst ist. Und das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Das haben wir jetzt gerade eben mit unserem Rugby-Spieler ja auch eben gemacht. Wenn das ein ausgemachtes Ziel zusammen ist, das Ganze, die Season so gut, also so, man möchte unbedingt spielen, so gut wie es geht, mit so möglichst wenig Schmerzen irgendwie durchzustehen, dann helfen wir dann dabei natürlich auch. Und das ist eben einfach nur was, woran wir gemessen werden. Ne? Wenn wir eben mit Leuten zusammenarbeiten, die natürlich dafür auch Geld bezahlen, dann müssen wir einfach nur darauf achten, dass das, was die Person sich als Ziel ausgedacht hat oder überlegt hat, dass das im Einklang steht mit dem, was realistisch ist und was wir eben machen können. Weil zaubern können wir halt leider eben nicht.
Genau, das funktioniert leider noch nicht. Vielleicht lernen wir es irgendwann. Das Zaubern.
Aber vielleicht, um das nochmal insgesamt so ein bisschen zusammenzufassen, welche Maßnahmen eben man treffen kann, um das Ganze in der Season vielleicht eben anzupassen oder eben, also wenn man sagt, man möchte weitermachen, das Ganze ja ein bisschen besser hinzukriegen oder vielleicht sogar die Schmerzen zu reduzieren oder im besten Fall natürlich loszuwerden, auf jeden Fall. Also natürlich Krafttraining dazunehmen, wenn es um die Patellasehne geht, wahrscheinlich eher erstmal isometrisch arbeiten. Wenn es um die Achillessehne geht, dann wahrscheinlich schon einfach dynamisch. Das heißt, wir empfehlen ja eher Heavy Slow Resistance als jetzt einfach nur exzentrisches Training, also reines exzentrisches Training. Das dazu nehmen, zweimal die Woche in der Season, wahrscheinlich vollkommen ausreichend und sinnvoll. Wir arbeiten meistens eher mit bei der Achillessehne mit dreimal, bei der Patellasehne eher mit zweimal. Aber das muss man dann natürlich eben individuell auch schauen. Dann alles Exzessive, was irgendwie noch dazu kommt an dynamischen, an plyometrischen, an Sprungübungen und so weiter, an Läufen, wenn es dabei ist, rauszukatten. Eventuell eben bei der sportlichen Belastung das Ganze zu reduzieren. Das heißt, da einfach einzelne Teile vielleicht wegzulassen, die nicht zwangsläufig notwendig sind. Oder eben auch, und das haben wir tatsächlich noch gar nicht erwähnt, die Frequenz zu reduzieren. Das heißt zu sagen, wenn wir jetzt normalerweise 3- oder 4-mal die Woche Training haben plus Spiel, dass man dann vielleicht eher auf 2-mal geht und versucht eben rund um das Spiel möglichst viel Pause zu haben quasi oder möglichst langen Zeitraum nicht Belastung zu haben. Zeitraum im Sinne von 1-2 Tage natürlich an der Stelle. Und dann eben vielleicht auch zu gucken, dass man zwischen den Trainingseinheiten möglichst lange Pause hat. Also wenn man jetzt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag trainiert und Samstag oder Sonntag spielt, dass man dann jetzt nicht sagt, ah okay, jetzt und Lasse haben gesagt, man soll das Ganze reduzieren, dann mache ich jetzt Montag, Dienstag und habe Sonntag spielen, dann habe ich 3 Tage hintereinander Pause, dafür die restliche Woche dann Schmerzen. Das ist natürlich dann nicht sinnvoll, sondern dass man dann eher sagt, man macht vielleicht Montag, Donnerstag, Sonntag oder beziehungsweise Dienstag, Donnerstag oder Dienstag, Freitag, Sonntag, um das Ganze einfach ein bisschen weiter zu verteilen, damit die Sehne zwischendrin mehr Zeit hat, sich zu regenerieren. Und ansonsten Regenerationsmaßnahmen natürlich so gut einleiten, wie es geht. Schlaf möglichst hoch, Eiweiß möglichst hoch. Genau, die beiden Sachen. Ansonsten Vitamin C und Kollagen kann man noch ausprobieren zu supplementieren, wenn man das möchte. Blackroll, kühlen, alles, was einem subjektiv in irgendeiner Weise Schmerzlinderung gibt, kann man zusätzlich machen. Aber darüber hinaus wird es jetzt nichts Großartiges geben, was man machen kann. Was uns einfällt, mal den Disclaimer.
Ja,
natürlich gibt es vielleicht Sachen, die einem da super, super gut helfen. Ja, dann ruhig das nochmal. Habe ich irgendwas vergessen?
Bestimmt, aber grundsätzlich glaube ich, ist es erstmal ganz gut zusammengefasst. Ich meine, lässt sich dann am Ende auch wieder darauf reduzieren, dass es ein Belastungsproblem ist. Und wenn es ein Belastungsproblem ist, muss man die Belastung anders aufteilen, als sie bisher aufgeteilt war, um dann schlussendlich wieder Belastungsfähigkeit zu erlangen. Also das ist leider Gottes das, womit wir es hier zu tun haben. Und wer ja denkt, dass er das irgendwie wieder los wird, so durch Fingerschnipsen, der ist da leider auf dem Holzweg. Zumindest wenn die Schmerzen so deutlich sind, dass auch ein schmerzfreies Alltagsleben oder auch eben schmerzfreier Sport nicht möglich ist. Das hört nicht einfach so auf, nur weil ihr jetzt so weitermacht und denkt, ja, das hat ja immer schon so geklappt, also muss das jetzt auch weiter so klappen.
Ja.
Da ist leider, steckt ein bisschen Arbeit dahinter, auch wenn die Arbeit dann schlussendlich ein bisschen Programmieren des Trainingsplans ist. Das ist auch Arbeit.
Calm shit down, build shit up.
So sieht's aus. Und wenn ihr betroffen seid, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir wissen mit Sicherheit, irgendeine Form von Idee haben wir immer.
Genau. Für eine erste Einschätzung sehr, sehr gerne einfach eine kostenlose Schmerzanalyse ausmachen, einmal die Situation mit mir durchsprechen, eine erste Einschätzung dazu zu bekommen, 2, 3 Impulse mitbekommen, wie man das Ganze vielleicht angehen kann. Wenn man dann möchte, noch über eine Zusammenarbeit zu sprechen, über ein Schmerzcoaching zu sprechen, wenn einem das so wichtig ist. Ansonsten, genau, war's das. Wir sehen uns und beziehungsweise wir hören uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge. Weiter geht's. Macht's gut.
Tschüss.